drin und 24/7 Woche zu sagen, das klingt irgendwie immer so doppelt gemoppelt, aber ihr wisst da bestimmt, was gemeint ist, also unsere 24-Woche, egal. Auf jeden Fall fängt ihr ja schon in 48 Stunden an und da macht man sich natürlich echt Gedanken, ne? Und dann kann man ja schlecht irgendwie eine Predigt vorbereiten über irgendetwas anderes als Gebet, sondern die Gedanken wandern natürlich immer wieder irgendwie zum Thema Gebet. Und so möchte ich doch gerne heute die Gelegenheit nutzen, noch ein wenig so ein paar Sachen zum Gebet zu sagen und euch hoffentlich dazu inspirieren, dass ihr eine richtig gute Gebetswoche habt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nochmal natürlich auch an letztes Jahr gedacht und ich fand das da echt den absoluten Hammer. Entschuldigung. Alter Schwede, krass. Weil das war richtig cool. Also ich meine, wir haben wirklich durchgebetet, irgendwie all die ganzen 24 Stunden, 7 Tage lang und das trotz diesem total krassen Schneechaos. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, oder waren überall Straßen gesperrt in Wuppertal und es war echt total schwierig, jedenfalls von uns aus Wetter hier hinzukommen und zurück. Also ich glaube, ich habe da nach der einen Nacht, da habe ich irgendwann nachts gebetet und war um 4 Uhr fertig und war, glaube ich, um 10 Uhr zu Hause irgendwie, weil da überall irgendwie so ein Meter hoch Schnee lag und so und ich da mit der Schaufel vorm Auto herlaufen musste und dabei noch fahren. Das ist echt eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe gewesen. Und ich sag mal, man muss also schon Christ sein, um das zu schaffen. Aber das kriegt nicht jeder hin. Aber preis dem Herrn, es hat geklappt. Und so glaube ich einfach, dass das dieses Jahr wieder eine richtig gute Gebetswoche wird. Und ich habe auch daran gedacht, dass viele da gesagt haben, irgendwie die eine Stunde, irgendwie, das ist viel zu wenig gewesen. Und erstmal denkt man vielleicht, ey, das ist echt eine Herausforderung, eine Stunde beten und wer weiß, ob mir dann überhaupt genug einfällt. Aber dann war das schon, wie wenn du den Raum betreten hast, hier war so viel Schnickschnack, irgendwie so Sachen, wo man was mit malen konnte oder CDs hören oder Gitarre spielen oder konntest halt alles Mögliche machen. Das war wie ein Abenteuerspielplatz. Und dann hat man natürlich schon schnell festgestellt, dass so eine Stunde Gebet gar nicht reicht. Und so wollte ich euch da auch Mut machen. Also ihr könnt euch gerne auch 2 Stunden eintragen oder 3 oder sowas. Irgendwie, es macht wirklich Spaß. Irgendwie, es gibt nichts Cooleres als beten. Das rockt richtig. Und ich glaube irgendwie, dass es eine gute Sache für euch sein wird. Und deswegen nehmt auf jeden Fall gut daran teil. Ich freue mich jedenfalls schon sehr darauf. Und ich habe an ein Wort gedacht von C.S. Lewis. Kennt ihn einer von euch? Ja. Das stimmt überhaupt nicht. Habe ich jemals in einer Predigt C.S. Lewis erwähnt? Ja. Ja. Ey, verarsch mich nicht, echt jetzt? Ich weiß nicht, der Sänger von Motorhead hat nie was Vernünftiges gesagt. Also ich habe ein Interview mit dem Typen gelesen und da haben sie ihn gefragt, was er denn so den ganzen Tag macht. Und das klang also wirklich total langweilig, weil er sagt, also wenn er nichts zu tun hat, dann geht er irgendwie morgens um 12 oder sowas in eine Pommesbude und setzt sich an Spielautomaten und trinkt irgendwie eine Flasche, was trinkt er? Wodka, glaube ich, ne, und zockt die ganze Zeit an dem Automaten. Und da dachte ich mir, von so einem Menschen muss ich gar nichts zitieren, weil da kann gar nichts Interessantes bei rauskommen. Also jedenfalls C.S. Lewis, ey, das ist mir jetzt echt total peinlich, weil ich dachte irgendwie da, ich hätte noch nie über den gepredigt. Jetzt hoffe ich, dass ich hier nicht irgendwie die Predigt wiederhole, die ich schon mal gehalten habe. Das wäre total peinlich. Aber jedenfalls hat C.S. Lewis etwas über Gebet gesagt, was mich echt jahrelang total aufgeregt hat und wo ich echt dachte irgendwie, das ist Dämonenlehre und mit sowas will ich mich gar nicht mehr beschäftigen und echt schon fast irgendwie alle seine Bücher weggeschmissen hätte. Nämlich, er hat gesagt, Gebet verändert nicht Gott, sondern Gebet verändert mich. Und ich dachte, so ein Quatsch. Ey, natürlich verändert Gebet Gott. Irgendwie, wenn Gebet nicht Gott verändern würde, irgendwie, dann hat Gebet ja gar keine übernatürliche Power. Und warum sollte ich dann überhaupt beten, wenn Gebet bloß irgendwie was für mich ist? Und ich hatte dann immer irgendwie so das Bild von ihm, wie dass er vielleicht dachte so, ja, wenn du betest dann oder machst stille Zeit, dann hast du irgendwie so ein angenehmes Gefühl im Bauch. Und dann wird es dir vielleicht so ein bisschen warm oder du kriegst irgendwie eine Gänsehaut, die da über deine Wirbelsäule hinauf und hinab geht. Und du hast irgendwie ein religiöses Gefühl, irgendwelche Empfindungen. Und dachte, Mensch, das ist doch nicht Gebet. Irgendwie Gebet ist doch mehr als irgendwie so ein paar seelische Effekte zu haben. Gebet ist doch mehr als irgendwie das Gefühl zu haben, hurra, ich habe jetzt irgendwie meine religiöse Pflicht getan. Und Gebet ist doch mehr als irgendwie so einfach so ein bisschen so ein religiöses Heil zu haben. Gebet muss doch viel mehr sein. Und mir fallen da natürlich auch irgendwie gleich immer eine ganze Menge Geschichten irgendwie aus der Bibel und speziell aus dem Alten Testament ein, wo es definitiv so gewesen ist, dass Gebet etwas verändert hat und das Gebet sogar tatsächlich absolut wörtlich Gott verändert hat. Und eine ganz krasse Geschichte ist, wie wenn ihr das mal nachlesen wollt, im 2. Mose 32, das ist so die Geschichte, wo Mose oben auf dem Berg ist und er kriegt die 10 Gebote und als er runtergeht, ahnt er schon, dass es Ärger gibt. Und Gott redet mit ihm. Und als er dann ganz unten ist, dann sieht er auch, was es für einen Stress gibt. Nämlich in seiner Abwesenheit haben die Israeliten sich anderen Göttern zugewendet und sind wir zu ihrem Aushilfsleiter gegangen. Der hieß, glaube ich, Kaleb. Kaleb hieß der, ne? Aaron. Oh, Scheibenkleister. Heiland. Aber es gab auch einen Kaleb damals. Und ich glaube, vielleicht war es auch ein Doppelname. Keine Ahnung. Ist das nicht so leicht auseinanderzuhalten da, ne? Aber jedenfalls, sie gehen zu Aaron und sagen, Aaron, der Mann Gottes, der Mose, der bleibt irgendwie aus und der ist jetzt schon irgendwie 30 Tage auf dem Berg und der ist ein paar Wochen verschwunden und wer weiß, ob der überhaupt wiederkommt. Und so langsam haben wir echt das Gefühl, nicht nur von unserem tollen Leiter verlassen zu sein, sondern auch von Gott. Und deswegen bau uns ein Götzenbild. Und er hat leider, ist darauf eingegangen und hat alles Gold eingesammelt. Damals hatten die Israeliten ganz viele goldene Nasenringe und Ohrringe. Also da soll mir doch mal einer sagen, dass Gott was gegen Piercing hat. Und sie haben das alles eingesammelt, haben es eingeschmolzen und haben ein goldenes Bild daraus gemacht. Und als Mose jetzt auf dem Berg nach unten ist, kriegt er auf einmal einen totalen Eindruck davon, dass Gott etwas verärgert ist. Oder dass Gott nicht so ganz zufrieden ist mit der Situation. Und eigentlich ist das noch ganz schön stark untertrieben. Gott hat wirklich eine absolute Wut auf sein Volk, ist stinksauer und redet mit Mose und sagt, okay, jetzt ist endgültig Schluss. Das hat nicht geklappt, irgendwie das Projekt Israel. Und ich werde diese Leute jetzt vom Angesicht der Erde auslöschen. Ich werde die jetzt einfach tabula rasa machen. Ich mache alle platt. Aber du und ich, wir mache noch irgendwie was ganz Tolles und ich mache dich einfach zu einem großen Volk, weil da unten mit denen, das hat echt nicht funktioniert. Und Mose geht dazwischen und fängt an zu beten und redet mit Gott und sagt unter anderem Folgendes. Sollen etwa die Ägypter sagen können, in böser Absicht hat er sie geführt, die Völker bringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Böse reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Das klingt da noch relativ harmlos. Die alte Elberfelder-Übersetzung sagt da, dass Mose zu Gott sagt, kehr um von deinen bösen Absichten. Also genau das Gleiche, was Jesus im Neuen Testament gepredigt hat, nämlich überall rumgelaufen und hat den Leuten gesagt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Im Grunde genommen hat Mose genau das Gleiche zu Gott gesagt. Und das ist schon eigentlich eine ganz schön krasse Sache, finde ich. Ne, du bist so voll in der Gegenwart Gottes und spürst irgendwie so den Zorn Gottes auf einmal. Und dann sagt Mose irgendwie mitten, irgendwie, als er das da merkt, tu Buße und lass dich das Böse gereuen, das du deinem Volk antun willst. Und als ob das nicht schon krass genug wäre, heißt es dann zwei Verse weiter, dass Gott genau das gemacht hat. Und dass Gott sich das Böse gereuen ließ, das er seinem Volk antun wollte, steht nicht, dass er Buße getan hat, aber sinngemäß ist es irgendwie genau das gewesen. Und Gott hat gesagt, okay Mose, in Ordnung. Ich mach das nicht. Und also definitiv eine Stelle, wo Gebet Gott wirklich verändert hat. Ne? Also wo Gott mit einer ganz massiven Absicht irgendwie am Start war und dann Mose mit ihm geredet hat und mit ihm argumentiert hat und ihm da alles Mögliche gesagt hat. Und es geht so ein paar Mal hin und her. Und am Ende steht, dass Gott genau das machte, was Mose eigentlich wollte. Und das geht so eigentlich irgendwie quer durch das Alte Testament. Ist das irgendwie so eine Offenbarungslinie, dass Gebet eigentlich immer irgendwie etwas damit zu tun hatte, dass Gläubige vor Gott gekommen sind und immer wieder irgendwie Gott gebeten haben, Herr, mach doch dieses oder mach doch jenes. Oder beweg doch deinen starken Arm, heißt es irgendwie an manchen Stellen und das wird dann ja auch oft irgendwie gebetet, Gott, beweg doch deinen starken Arm und tu ein Wunder und mach hier etwas für uns und mach da irgendwie etwas für uns. Und das ist eigentlich irgendwie so dieser Gebetsstil des Alten Testamentes, der sich da irgendwie total durchzieht. Und deswegen habe ich mich so geärgert über das Zitat, weil ich dachte, hey, das ist doch total biblisch, so zu beten. Es ist doch völlig biblisch eigentlich, dass wir dafür beten, dass Gottes Absichten sich ändert und dass Gott uns etwas Gutes tut, ist doch eigentlich irgendwie das ganz Normale. Und das war auch irgendwie vor vielen Jahren eigentlich so mein hauptsächlicher Gebetsstil, dass ich irgendwie jeden Tag eine Stunde irgendwie durch die Wohnung gelaufen bin und ganz ernstlich irgendwie Gott gesucht habe und ganz ernstlich für Leute gebetet habe, die ich gekannt habe und irgendwie dafür eingetreten bin und mit Gott gerungen habe und gekämpft habe darum, dass Gott sich in Bewegung setzt und dass Gott für diese Leute etwas Gutes tut. Und dann habe ich irgendwann so im Laufe der Jahre meine Einstellung zu Gebet eigentlich total verändert, weil ich irgendwie angefangen habe, mehr das Neue Testament zu studieren und das dann irgendwie einige Male irgendwie durchgelesen habe und gemerkt habe, dass offensichtlich sich irgendetwas verändert hat zwischen Altem Testament und Neuem Testament und dass irgendwie dieser Gebetsstil, so mit Gott zu reden und Gott irgendwie davon zu überzeugen von etwas oder sogar irgendwie von etwas zu überzeugen, wo er eigentlich irgendwie total gegen ist, dass das etwas ist, was im Neuen Testament überhaupt nicht vorkommt und dass Jesus irgendwie auf eine ganz andere Weise über Gebet geredet hat und auch irgendwie seine Jünger auf eine ganz andere Weise über Gebet gepredigt haben, die eigentlich überhaupt nichts mehr irgendwie mit dem zu tun hat, wie Mose damals mit Gott geredet hat, sondern es kam irgendwie eine vollkommen neue Art von Gebet. Und genau darüber möchte ich reden, wie Gebet aussieht im Neuen Testament. Und Jesus hat eine sehr berühmte Predigt gehalten über Gebet, die wird oft herangezogen, da wird oft irgendwie drüber geredet, ich habe auch schon einige Male drüber gepredigt. Und ich glaube, dass diese Predigt eigentlich zeigt, dass ein Wechsel stattgefunden hat und das Gebet jetzt nicht mehr in erster Linie ist, Gottes Absichten zu verändern, sondern das Gebet etwas anderes sein muss. Lukas 18, Verse 1 bis folgende. Kennt bestimmt jeder von euch. Jesus sagt ihnen durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Feind. Lange wollte er nichts davon wissen. Dann aber sagte er zu sich, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht. Trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Und der Herr fügte hinzu, bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben finden? Ich glaube, dass die Predigt, als Jesus die gehalten hat, da muss die eingeschlagen haben wie eine Bombe. Ich glaube, das war wirklich etwas, was den Leuten durchs Herz gegangen ist, irgendwie was sie überführt hat, was ihnen Gott gezeigt hat auf eine vollkommen neue Weise. Und ich denke, dass viele der Zuhörer, die damals da gesessen haben in diesem Gottesdienst, als Jesus geredet hat, dass die damit kaum umgehen konnten und dass sie merkten, hey, da muss sich wirklich etwas verändern. Denn was Jesus eigentlich ganz klar sagt ist, Freunde, wenn ihr betet, dann könnt ihr euch einer Sache sicher sein, nämlich Gott ist nicht euer Problem. Und damals im Alten Testament, da waren es total viele Stellen, so wie bei Mose, wo du echt sagen konntest, doch, da ist Gott das Problem, da will Gott etwas machen und Mose weiß, er muss sich irgendwie dazwischen werfen, sonst geht die Sache irgendwie ganz anders aus, als er sich das will und man muss irgendwie mit Gott ringen und jetzt auf einmal kommt Jesus und sagt, nein, es ist nicht mehr so, Gott ist nicht wie dieser ungerechte Richter. Und Gott ist nicht so, dass man ihn immer wieder beknien muss. Gott ist nicht so, irgendwie, dass wir immer wieder irgendwie jede Menge beten müssen und Gott zeigen müssen, wie ernst es uns eigentlich ist. Gott ist nicht irgendwie so drauf, dass er immer wieder irgendwie mit den gleichen Sachen bestürmt werden muss. Gott ist nicht wie dieser ungerechte Richter, der sich weigert, seinen Kindern Recht zu verschaffen, sondern Gott ist total anders. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich glaube, den größten Teil meines Christseins habe ich gedacht, dass Gott ist wie dieser ungerechte Richter. Und ich glaube irgendwie, dass das, was ich sage, möglicherweise irgendwie für manche Leute nochmal genauso krass ist, wie das damals irgendwie gewesen sein muss, als Jesus das gepredigt hat. Und ich glaube, wenn das irgendwie aus Offenbarung zu uns kommt, wenn der Heilige Geist uns das lebendig macht, was Jesus hier gepredigt hat, dann wird das für manche Leute eine totale Veränderung im Gebetsstil ausmachen. Denn ich behaupte einfach mal, dass der größte Teil aller Predigten, aller Gebete, die ich so mitgekriegt habe, wenn ich so mit Leuten gebetet habe oder wenn ich selber gebetet habe, dass der größte Teil irgendwie der Gebete eigentlich davon ausgegangen ist, dass Gott uns irgendetwas vorenthalten will und dass wir jetzt so lange irgendwie dafür beten, bis Gott das endlich rausrückt. Und dann gibt's Leute irgendwie, die beten schon seit Jahren für Erweckung und haben immer so irgendwie diese Vorstellung, ja, Gott hält irgendwie seinen Heiligen Geist zurück, aber wenn wir es schaffen, eine Gebetsarmee auf die Beine zu stellen mit 10.000 Betern, und wenn die dann 40 Jahre fasten, 40 Tage, wenn die dann 40 Jahre fasten und dann halt davon 39, so und so viele Jahre tot sind, dann muss doch etwas passieren. Und ich habe echt immer gedacht, irgendwie ja, als Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und so wird es doch wahrscheinlich so sein. Ich muss Gott beknien und muss ihm meine Ernsthaftigkeit zeigen und muss ihm zeigen, wie sehr ich da hinterher bin, weil Gott möchte irgendwie sehen, dass mein Herz ist, dass ich unbedingt etwas haben will von ihm. Und wenn ich dann, und wenn er dann sieht, irgendwie, dass es mir wirklich ernsthaft ist, dann wird er sich verändern und wird mir das geben, was er mir freiwillig nicht rausrücken wollte. Und ich glaube wirklich, dass für die allermeisten Christen das Gebet ist, dass wir Gott dazu zwingen, uns etwas zu geben, was er uns freiwillig nicht geben möchte. Und vielleicht ist das bei dir ein bisschen positiver. Vielleicht denkst du nicht, wie das Gott gemein ist und dir deshalb etwas vorenthält. Vielleicht bist du einer von den Leuten, die meinen, wie das Gott einfach überbeschäftigt ist. Und du denkst, ja, 6 Milliarden Leute auf der Welt. Alle beten hin und wieder mal. Große Erweckung in Afrika und eine andere irgendwie in Südostasien. Und da ist der Heilige Geist gerade beschäftigt. Und deswegen muss man das einfach öfter mal sagen. Es gibt ja so Leute, die nicht auf E-Mails antworten, weil die so viele E-Mails kriegen, wie dass die also bei der ersten E-Mail sowieso nicht drauf antworten und denen ich dann immer schon gleich irgendwie jeden Tag eine schicke oder alle 2 Stunden die gleiche E-Mail. Und dann denke, wenn die erstmal irgendwie 280 Mails von mir im Posteingang haben, dann werden sie vielleicht einmal antworten. Und ich denke, dass es vielleicht manche Christen gibt, die das irgendwie so sehen und denken, ja, ich muss bei Gott immer irgendwie noch was nachschieben, weil der hat einen überfüllten Schreibtisch und deswegen muss ich da irgendwie meiner Bitte ein wenig Nachdruck verleihen, dass Gott das endlich macht. Aber Jesus wischt das eigentlich alles total vom Tisch und sagt ihnen, hey, Gott ist nicht wie dieser ungerechte Richter. Gott ist niemand, der uns irgendetwas vorenthält. Gott ist niemand, der überbeschäftigt ist. Gott ist niemand, der keinen Bock darauf hat, seine Kinder zu segnen. Gott ist niemand, dem man irgendwie mit einer religiösen, frommen Leistung den Arm umdrehen müsste. Gott ist keiner, der seinen Kindern kein Recht gibt, sondern Gott ist anders als dieser böse Richter und er wird seinen Gerechten unverzüglich Recht schaffen. Und ich glaube, dass der größte Unterschied eigentlich ist, vom Alten Testament zum Neuen Testament, dass im Neuen Testament Jesus gekommen ist, Gott selber Mensch geworden ist, dass Jesus gelitten hat, gestorben ist, wieder auferstanden ist und dass es seitdem eine Erlösung gibt. Und das ist das, was die Leute im Alten Testament gesucht haben ohne Ende. Im Hebräerbrief steht es an einer Stelle, irgendwo Hebräer 11 muss das sein, dass da manche, die prophetisch drauf waren, dass sie das Heil gesehen haben und dass sie es aus der Ferne begrüßt haben, dass sie dem zugewunken haben, aber sie haben nicht das bekommen, was wir heute als ganz selbstverständlich voraussetzen. Das ganze Alte Testament hat irgendwie immer etwas damit zu tun, dass man Gott etwas abringen musste und das Neue Testament hat jetzt auf einmal einen vollkommen anderen Blickwinkel. Nämlich im Neuen Testament ist es, dass Jesus schon gestorben ist, dass er schon auferstanden ist und dass wir diese Erlösung haben. Von Gottes Seite her ist die Sache eigentlich geregelt. Gott hat schon irgendwie Vorsorge dafür getroffen, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Gott ist schon irgendwie dafür gestorben, dass wir Erlösung von Sünden haben. Gott ist schon dafür gestorben, dass wir Befreiung haben können von Süchten, von Gebundenheiten, von allem Möglichen. Wir haben schon die ganze Kraft des Heiligen Geistes, die ganze Kraft Gottes ist schon in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Wir haben schon Freude, wir haben schon Frieden. Durch den Heiligen Geist ist die ganze Frucht des Geistes nach Galater 5 schon in unserem Herzen drin. Und es ist schon alles da, was man jemals haben könnte. Und ich weiß, dass das irgendwie ein ganz komischer Gedanke ist für die allermeisten Leute, weil die allermeisten Menschen oder die allermeisten Christen irgendwie davon ausgehen, dass das, was ich gerade empfinde, dass das total real ist. Und wenn ich das Gefühl habe, dass Gott gerade meilenweit weg ist, dann glaube ich, ich muss dafür beten, Herr, komm mir nahe. Oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich gerade irgendwie total deprimiert bin, dann denke ich, das ist die Realität und ich muss irgendwie Gott bitten und ihm Freude aus dem Arm leiern, damit endlich wieder Freude kommt. Und ich möchte einfach mal ganz braun sagen, das ist nicht die Realität. Es ist nicht die Realität, was ich gerade empfinde, sondern es ist die Realität, was Gott für mich gemacht hat und was die Bibel sagt, was wahr ist. Und selbst wenn ich gerade irgendwie das Gefühl habe, dass Gott irgendwie am Nordpol ist oder sonst wie 1000 Kilometer weit weg von mir, dann weiß ich dennoch, dass das überhaupt nicht stimmt, weil Matthäus 28,20 sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wenn ich mich gerade total deprimiert fühle, dann weiß ich dennoch irgendwie, dass die Freude am Herrn da ist und dass Gottes unzerstörbare Freude bei mir ist und dass dennoch die Freude am Herrn schon neben mir 8,10 meine Stärke ist. Und ich weiß dennoch irgendwie, dass diese Sachen bereits für mich da sind. Und wenn du das begriffen hast, dann ändert sich Gebet absolut. Dann hat Gebet nicht mehr die Ausrichtung, hoffentlich wird Gott irgendwann einmal etwas für mich machen, sondern dann wird Gebet sein, Mensch Herr, lass mich begreifen, was du für mich hast. Lass mich in diese Schätze hineinkommen. Zeig mir, was Jesus alles für mich getan hat. Und lass mich das irgendwie, was durch die Erlösung schon längst mein ist, lass mich das endlich begreifen. Und ich fürchte, dass viele Christen deswegen geistig so arm sind, weil sie denken, wie das alles, was Jesus mit der Erlösung gemacht hat, wie das alles bloß Vergebung der Sünden ist und hurra, wir kommen in den Himmel. Und ich meine, wenn das alles wäre, dann wäre das schon genial. Auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin echt super froh darüber, dass ich eine Ewigkeit im Himmel habe und dass ich nicht in der Hölle schmoren muss. Das ist schon richtig cool. Aber es ist nicht alles, wofür Jesus gestorben ist, sondern da ist viel mehr drin. Im Evangelium sind auch Dinge wie Heilung. Da sind auch Dinge wie Befreiung drin. Im Evangelium ist auch mir, dass ich ein Leben voller Gotteskraft haben kann. Es ist auch Evangelium, dass ich geistliche Gaben haben kann. Es ist im Evangelium, dass ich in Sprachen beten kann und wie das Gott mir durch mich Dinge machen kann, die völlig über mein normales menschliches Vermögen gehen. Auch das ist Evangelium. Aber es kommt einfach dadurch in unser Leben, dass wir begreifen, dass es etwas ist, was uns längst schon durch Jesus gehört. Und wenn ihr mal diese Lukas 18 Stelle nochmal lest, dann werdet ihr merken, dass da irgendwie etwas drin ist, was auf den ersten Blick wie ein logischer Bruch aussieht. Denn Lukas fängt an, als er diese Predigt wiedergegeben hat und sagt, Jesus gab ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten sollen und nicht nachlassen sollen. Und er denkt mal dann, aha, genau, Jesus sagt jetzt, wir müssen alle ständig immer beten. Und dann endet er darauf, dass er sagt, ja, aber Gott ist nicht wie dieser ungerechte Richter, sondern er wird seinen Gerechten unverzüglich, sofort, absolut, schnell, mit höchster Priorität Recht verschaffen. Und da denkst du dann, abgehakt, okay, Gott wird irgendwie ganz schnell uns zu unserem Recht verhelfen. Und viele Leute lesen das und stolpern gar nicht darüber. Ich muss sagen, dass ich total darüber gestolpert bin und ich habe das immer nicht zusammengekriegt. Ich dachte, Mann, Jesus, was soll das denn heißen? Und wie erst sagst du irgendwie, ja, ich predige euch jetzt hier eine Predigt, damit ihr alle irgendwie am Gebet dranbleibt. Und dann endest du damit so, ihr braucht ja eigentlich gar nicht am Gebet dran zu bleiben, weil ihr sowieso Gott ziemlich schnell ist. Und ich glaube, die Erklärung dafür ist wieder irgendwie dieses C.S. Lewis-Zitat, dass wir durch das Gebet nicht Gott verändern können und auch Gott gar nicht verändern müssen, weil Gott bereits alles für uns bereithält und eine absolut positive Einstellung zu uns hat und seinen Gerechten unverzüglich, sofort, so schnell wie möglich, kaum dass wir Amen gesagt haben, zu ihrem Recht verhelfen wird, aber dass wir trotzdem eine Haltung des Gebetes brauchen und immerfort beten sollten und immer wieder in Gottes Gegenwart kommen sollten, damit unsere Herzensaugen geöffnet werden und wir verstehen, was Jesus für uns hat. Denn letzten Endes irgendwie ist es, zumindest meine Erfahrung, ist es im Gebet, dass Offenbarung kommt. Und es ist ganz oft irgendwie im Gebet, dass Gott mir sein Wort aufschließt und mir zeigt, was er von mir möchte und womit Jesus mich noch beschenken möchte. Und deswegen glaube ich mir, dass dieses anhaltende Gebet dazu führen wird, dass wir immer mehr von den Dingen verstehen werden, immer mehr begreifen werden, was Gott alles für uns hat, dass es Offenbarung wird in uns, dass es nicht mehr ein totes Kopfwissen ist, sondern dass wir tief innerlich verstehen und mit den Augen unseres Herzens sehen, was alles in dieser Erlösung Jesu Christi drin ist. Und das ist dann eben so dieser zweite Teil, wenn ich Gott nicht verändern muss, kann Gebet trotzdem mich verändern und Gebet wird mich verändern und ich werde immer mehr die Herrlichkeiten Gottes erkennen und dadurch immer mehr auch in meinem Leben haben. Und deswegen möchte ich mit einer Bibelstelle aufhören, die für mich irgendwie so eine Art neutestamentliches Gebetsmodell ist, irgendwie das, wie ich eigentlich Gebet absolut verstehe und wie auf jeden Fall auch diese ganzen Paulusstellen über Gebet zu verstehen sind, nämlich aus dem Epheserbrief, Epheser 1, Abvers 15. Und Vater, ich bitte dich, dass du das jetzt gerade diese Bibelstelle nochmal lebendig machst in unserem Herzen. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist. Danke, dass du im Vorgebet so heftig da warst. Aber ich bete mir, dass du jetzt nochmal unsere Herzen aufmachst und uns offene Ohren gibst und dass du es lebendig werden lässt in uns und uns wirklich Offenbarung gibst darüber. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist, durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Und wenn ihr jetzt die nächste Woche nutzt zum Beten, dann nehmt das doch vielleicht mal mit. Nehmt mal Epheser 1, Abvers 15 bis ungefähr 20. Nehmt das doch mal mit und betet irgendwie dieses Gebet, das Paulus gebetet hat, nämlich, dass Gott euch Offenbarung schenkt von dem, was eigentlich euer Erbe in Christus ist. Dass Gott euch Offenbarung darüber zeigt, wie was er euch gegeben hat und dass diese Augen des Herzens erleuchtet werden. Und Bibel sagt im 1. Korintherbrief, dass wir durch Glauben leben sollen und nicht durch Schauen. Und nicht das, was wir sehen, irgendwie sollte uns bestimmen, sondern das, was wir glauben, sollte uns bestimmen. Und Gott kann irgendwie durch Gebet diese ganzen Dinge in der Bibel für den Glauben lebendig machen. Und wir können anfangen, da drin zu leben. Wir können anfangen, mit unseren Herzensaugen das zu sehen, was Jesus für uns gemacht hat. Und es kann realer werden, intensiver werden, besser, wichtiger werden, als alles, was irgendwie diese Welt uns zu bieten hat und alles, was diese Welt uns zeigen kann. Und für mich ist das irgendwie einer der größten Schlüssel eigentlich überhaupt, wenn wir zu einem Leben in Erfüllung mit Gottes Kraft und in Gottes Nähe. Und ich glaube, das ist es, was Gebet in der Essenz ausmacht im Neuen Testament. Und natürlich gibt es auch Fürbitte, ne, dass wir beten, dass andere Leute irgendwie auch erleuchtete Augen des Herzens kriegen. Aber das Erste ist erstmal, dass unsere Herzensaugen auf sind und dass wir sehen können, was Gott für uns hat. Und ich würde gerne noch ein bisschen mit euch beten, bevor jetzt gleich die Band nach vorne kommt. Und dass wir einfach mal nicht nur den Raum frei werden, schon mal vorheizen, irgendwie gebetsmäßig, dass ja auch eine gute Gebetsatmosphäre ist. Sondern lasst uns doch jetzt nochmal irgendwie zusammen dafür beten, dass Gott uns unsere Augen öffnet, unsere geistlichen Augen öffnet und wir das sehen können, was er für uns gemacht hat und was echt die Realität ist. Und wir haben hier vorne auch ein Mikrofon irgendwie, das heißt, ihr könnt echt gerne irgendwie auch nach vorne kommen, wenn Gott euch irgendetwas sagt, wenn ihr göttlichen Gedanken habt oder ein Bild oder sowas, dann kommt gerne irgendwie nach vorne und gebt das weiter. Als wir gerade beim Vorgebet waren, hatte ich das Gefühl, dass Jesus sagt, schlag doch mal nach bei 1. Korinther 14, Vers 7. War es, glaube ich, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was war das für eine Bibelstelle, die ich da hatte? 1. Korinther. Nein, die Korintherstelle meinte ich. 1. Korinther 14, Vers das ist ja echt schwierig. Nee, es war 12, Vers 7, okay. Boah, da bin ich ja froh. Ey, das ist ja total selten, ne, dass Gott mir Zahlen gibt, weil ich kein Zahlentyp bin und deswegen irgendwie kommen mir meistens eine Bibelstelle im Kopf und ich kann die dann nachschlagen. Aber jetzt war es wirklich, als ob Jesus da drüben gesagt hätte, Storch, schlag nach, 1. Korinther 12, Vers 7. Und da steht, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Und ich glaube, dass das echt so ein Wort ist, irgendwie für den Gottesdienst heute, aber auch für die 24-7-Woche, dass Gott einem jedem Offenbarung gibt, irgendwie damit wir gemeinsam aufgebaut werden. Und deswegen bitte ich euch, Gott wird mit vielen Leuten hier heute Abend reden. Und behalt das nicht für dich, sondern komm nach vorne. Und wenn Jesus dir sagt, hey, komm nach vorne und du hast eine Zungenrede und bete ein bisschen in Sprachen oder wie jemand anders betet in Sprachen und du hast eine Auslegung oder du hast irgendwie einen Gedanken, komm echt nach vorne, gib das weiter, weil Jesus wirklich etwas machen möchte. Und ich hatte sehr irgendwie das Gefühl, irgendwie, dass diese Barriere irgendwie zwischen Leuten, die hier vorne sind und was vormachen und anderen, die in Anführungsstrichen Publikum sind, dass das etwas ist, was Jesus gar nicht sieht. Sondern dass Gott mir genauso wie er mir etwas gibt, auch dir etwas geben kann. Und dass es cool ist, wenn wir alles zusammentragen. Okay.